Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Männerkompass Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallo.
zum Q und Jörg Format zum Thema Mannsein in der heutigen Zeit, Orientierung in der heutigen Zeit, die Idee, sich auch ein bisschen auseinanderzusetzen mit dem Thema, was heißt es denn, Mann zu sein? Und Q und ich, wir haben ja, beziehungsweise du hast ja heute sehr spontan ein Format oder ein Thema hingelegt und gesagt, ist doch aktueller denn je. Lass uns doch mal drüber reden. Wie ist das? Ich schmeiß mal den Ball direkt rüber. Du warst ja gerade schon so angefeuert.
Ja, ich hatte gesagt, ich würde gerne dieses Thema Beziehung und Partnerschaft und dieses quasi diesen Status quo, den eine romantische Beziehung in der Gesellschaft hat, so als höchste Form des Glücks, gerne unter die Lupe nehmen. Aber
ja,
ich würde gerne, dass wir dazu ins Gespräch kommen.
Ja.
Und das bedeutet, ich habe die Woche zweimal in Kontakt gehabt mit Männern, die mir gesagt haben, dass es gerade gut läuft und dass sie zum Beispiel, Mensch, ich könnte mir vorstellen, mit meiner Frau vielleicht auch was zusammen zu machen. Also in dem Fall ging es wahrscheinlich um Business-Kontext. Und heute früh hatte ich Austausch mit einem Mann, der zu mir sagte, und ich wusste ganz genau, dass es vor 4 Wochen eben nicht gut lief und es war gerade eine Krise. Und heute sagte er, dass es ihm gerade gut geht. Und interessant war auch die Methode, weshalb es ihm gut geht, was sie da also praktizieren. Das fand ich interessant.
Die beiden zusammen?
Die beiden zusammen, ne? Also
in der Arbeit oder im Privaten?
Im Privaten.
Ah, okay.
Wie sie das machen, wie sie sozusagen sich in ihrer beide jetzt schon älter, haben sich neu kennengelernt vor einigen Monaten.
Und das heißt, die Beziehung ist noch nicht alt, aber Personen sind älter.
Die Personen sind älter, ne? Die Personen sind beide so circa im Rentenalter, haben sich kennengelernt. Und das fand ich sehr interessant. Also ich habe sozusagen diese Verliebtheitsphase miterlebt. Ich habe diesen ersten Konflikt miterlebt und ich habe auch jetzt vor 4 Wochen diese ersten tiefen Konflikt miterlebt, um was es da ging. Und da ging es auch, sage ich jetzt mal, ging auch unter anderem um Vertrauen, ne? Also Fernbeziehung. Und die Frau hatte so ein paar
Fernbeziehung.
Themen. Fernbeziehung. Okay. Ne? Und die
Boah,
Frau
hatte, du ballerst ja aber schon gleich, kann ich schon mal direkt, also erstmal die Good News.
Jedenfalls
also,
die Good News. Ich wollte was sagen, oder was es mir geht, ist, ich habe es schon zum Eingang gesagt, ich würde gerne dieses, was es in unserer Gesellschaft sozusagen als Basis gibt, das sind Mann und Frau in der Kernfamilie, die kleine Kleinstfamilie und mit denen läuft das schon und die machen das schon und die kriegen das schon hin und die tragen die gesamte Last. Also das als einmal das. Und dann.
Was ist damit mit diesem dieser Kernfamilie?
Ich zweifle diese Kernfamilie an und ich zweifle
dieses,
zweifle dieses Konzept an.
Da haben wir ja gar keinen Widerspruch. Wo ist das?
Den finden wir bei uns zwei schon.
Dann heißt die Überschrift immer dasselbe Drama mit einer anderen Besetzung.
Ja, gut, das wäre ja dann.
Weil das ist ja das, was ich erlebe.
Gut,
Partnerschaft, Mann, Frau, immer egal. Oder Mann, Mann, Frau, gut. Frau, wie auch immer, divers. Aber immer zwei, die irgendwie miteinander sind und sagen, jetzt, weil du vorhin Romantik gesagt hast, ne, jetzt sind wir ein Paar, wir gehören jetzt zusammen, wir haben einen Seelenpartner gefunden im besten Fall. Wir kriegen jetzt auch noch Kinder, adoptieren die, kriegen die sonst woher und sind zusammen glücklich bis an unser Ende. Ja. Das ist ja das, was du gerade auf den Prüfstand stellst.
Ja, genau,
ne? Und
das ist der Prüfstand, wo ich sage,
ich kritisiere das. Und wo ich auch sage, du, da bin ich dabei. Wir dürfen das gerne mal hinterfragen. Ist das, und da schlage ich einen ganz, ganz weiten Bogen zurück, schon, ich weiß gar nicht, wie weit in meinem Leben ist es in den 80ern aufgetaucht und hinterfragt worden als, Moment, das ist ja, Beziehung ist keine Privatsache. Beziehung ist eine politische Angelegenheit, eine gesellschaftspolitische Angelegenheit. In den 80ern.
Jörg, du sprichst von Politik.
Gesellschaftspolitisch, ja.
Ja.
Ja, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, ne? Wir wollen nicht politisch sprechen, dass es dir auffällt. Aber es hat Auswirkungen. Also Beziehung hat Auswirkungen bis hin zur gesellschaftspolitischen Gestaltung. Also wie wir miteinander leben.
Also Jörg, vielleicht hattet ihr das mal, als du noch zusammen mit Andreas Kernt diesen Podcast gemacht hast. Aber ich würde von mir niemals sagen, dass ich keine politische wenn ich jetzt etwas sage zum Thema Beziehung zum Beispiel und Geschlecht und wie wir zusammenleben oder so, dass das unpolitisch ist, sondern wenn ich es sage, dann wird's politisch, weil es natürlich eine politische Dimension an irgendeiner Stelle hat. Also ich würde dem jetzt an der Stelle widersprechen, aber das können wir ja konzeptionell mal hinsichtlich unseres Podcasts auch besprechen, inwieweit der politisch oder unpolitisch ist.
Ja. Ne?
Gut, da können wir aber extra nochmal ein Ding dazu machen, was vielleicht auch spannend ist.
Ja.
Aber ich wollte jetzt dich in deiner, ich habe dich unterbrochen, kannst du ja aber auch gut.
Das,
deswegen habe ich dich jetzt mal unterbrochen.
Das soll ja unsere Dynamik sein.
Ne? Du warst bei den 80ern und ich hatte gedacht, also sagst, da gehe ich weit zurück. Ich dachte, du willst jetzt vielleicht 20.000 Jahre zurückgehen oder 200.000 Jahre.
Mhm.
Oder
nee, ich habe das nur aus meinem
9.000 Jahre
Käferdasein so weit zurück.
Also, ne?
Zur vor die Metamorphose Larvenstadium.
Ja, okay.
Seit ich auf der Welt bin sozusagen, ne, war das schon mal Thema. Und ich, also du willst aber gerne ganz weit zurück. Da fehlt mir jetzt der Bezug, wo du hin willst.
Nee, so weit wollte ich nicht zurück, sondern es war eher eine Frage, weil du sagtest, da gehen wir jetzt ganz, oder da würde ich ganz weit zurückgehen. Und da dachte ich, das klingt so.
Ach so, war nur missverständlich.
Meinst du jetzt 200.000 oder 20.000 Jahre? Weil es wäre auch spannend, weil.
Das so evolutionär zu betrachten?
Ja, seit wann gibt es denn die romantische Liebe? Oder seit wann gibt es das Konzept, ne, dass wir, wenn wir uns verliebt haben, dass das dann auch unser Lebenspartner für immer ist. Ne? So, wann tauchte das auf?
Ja.
Wissen,
ich würde da die Frage stellen, nicht das Konzept, also seit wann gibt es das Konzept, sondern, und das beziehe ich jetzt auch aufs eigene Erleben, seit wann tut's denn weh? Weil ich glaube, dass sozusagen das losging mit der Eskalation und diesem, das ist meine Frau oder mein Mann oder mein Partner, als das sozusagen erstmalig so richtig wehtat. Seit wann ist das denn so, dass man sozusagen einen Besitzanspruch erhebt auf den anderen, weil es so sehr ja auch wehtut, wenn der andere sich jetzt mit jemand anderem ganz nahe ist? Und ne, wo ging denn das los? War das denn bei den vor 20.000 Jahren? Und diese Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Deswegen hätte ich mich jetzt gescheut, so weit zurückzugehen. Aber die Frage finde ich trotzdem spannend. Mhm. Ist das schon immer so, ja?
Das ist eine spannende Frage.
Und ich habe mit bekannten und befreundeten Unternehmern auch immer diese Frage schon bewegt. Nützt uns die was? Also warum ist es so? Weißt du, wenn ich so weit zurückgehe, stelle ich ja diese Warum-Frage, warum ist es heute so? Und deswegen hätte ich da jetzt gesagt, lass uns mal nicht ganz so weit zurückgehen, sondern eher fragen nach einem, ja, macht das überhaupt Sinn und wie könnte man es vielleicht besser machen? Was wäre denn, wo sind denn die Knackpunkte, wo sind die Stellschrauben, dass wir zumindest die schon mal identifizieren könnten, zu sagen, ist es das Zusammenleben, ist es die Kommunikation und so weiter?
Ja, ich fand deine Frage vorhin schon interessant, weil mir sofort durch den Kopf ging, die Frage ist, welche Facette wir von deiner Frage beleuchten.
Ja.
Sozusagen, wann ging es denn los? Wann war der Ursprung von, dass es, ich sag jetzt mal, jetzt von mir ausgedrückt zum Konflikt kam? Es kommt ja zwischen Menschen sowieso zu Konflikten, weil wir ja so komplett unterschiedlich sein können und das ist ja auch okay so. Ich glaube, was ich so über die Jahre hinweg mitbekommen habe, ist, es kommt zum Konflikt, der Lukas Möller, der die Zwiegespräche, der die Bücher darüber geschrieben hat und diese Methode Zwiegespräche etabliert hat, entwickelt hat, der sprach von Kolonialisierung. Und also das heißt, ich kolonialisiere den anderen Menschen mit meinem Konzept, dass er zum Beispiel empfinden müsste, meine Werte teilen müsste, genauso die Dinge betrachten müsste wie ich, weil wir gehören ja zusammen, wir sind jetzt eins. Und ich setze voraus, dass der andere Mensch, dieses andere Wesen, und irgendwie das alles mit mir mitmacht, was ich will. Und das heißt, ich mache ihn zum Objekt sozusagen meiner Konzepte. Ne?
Ich glaube gar nicht, dass der andere alles, also dass ich will, dass der andere alles mitmacht. Ich meine aber zu verstehen oder zu kennen diesen Zustand, von dem du sprichst, nämlich den des Einsseins, also dass ich verschmelze mit einer anderen Person. Ich lasse die Geschlechterfrage jetzt mal außen vor.
Ja.
Ich bin jedenfalls mit einer anderen Person so nah, so intim, so ver- fühle mich so verbunden, dass daraus so ein Einsgefühl wird und auch ein Gefühl, das irgendwie höher ist als mein Ich, also als ich selber. Und das ist so ein schöner, glücksseliger Zustand, den würde ich sogar als so eine Art paradiesischer Zustand bezeichnen, so eine paradiesische Glückseligkeit. Mag sich jeder selber jetzt einsetzen, wie er dorthin gekommen ist mit dem anderen. Und wenn wir das aber erleben mit dem anderen, dann wollen wir gerne bleiben, weil das ja so paradiesisch schön ist, wollen wir in diesem Moment bleiben. Und weil wir das mit dem anderen erfahren haben, meine These jetzt, claimen wir den und halten, wollen den festhalten, weil das ja mit dem geht. Das soll ja, das ist sozusagen unser Garant. Und gleichzeitig sitzt die Angst im Hinterkopf, die das diktiert und sagt, nimm den, mit dem geht das, du weißt nie, ne? Im Sinne von, was du hast, hast du, was du kriegst, weißt du nie. Verstehst du?
Ich frage mich, wo kommt denn diese Angst her?
Genau, das ist die Angst vor dem Unbekannten. Du weißt, also selbst wenn dein Verstand sagt, guck mal, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt, da muss doch was dabei sein, sagt die Angst, nee, wer weiß, nee, keine Ahnung, ne? Hier, sind da alle doof. niemand dabei, halt den bloß fest oder die. So, das ist jetzt meine These. Das ist so ein bisschen daran liegt, dass wir denken, das geht nur mit der Person. Das geht mit niemandem sonst.
Auch 20 Jahre später soll das dann nur noch mit der Person gehen.
Und das im schlimmsten Fall dann noch jahrelang. Genau. So, dann mache ich den anderen verantwortlich dafür. Und da bin ich bei dir, bei dieser These, dass ich dem anderen sozusagen sowas überstülpe, eine Verantwortung, eine Verpflichtung, der muss jetzt hierbleiben und so weiter.
Ja.
Und das Thema, das wir da haben oder was ich da sehe, ist diese ewige Konditionierung, die wir darauf schon haben.
Ja.
Ja, also dieses lange, das ist so, und der weiße Prinz, der Prinz auf dem weißen Pferd und die Märchen, die wir sozusagen daran erzählen und so.
Und wo kommt in deiner Hypothese, wo kommt die Konditionierung her? Wo kommt die her? Wer konditioniert?
Ne? Und wer hat die Konditionierung angefangen, sagst du? Fragst du?
Ja, wenn wir konditioniert sind, in dem Fall du, Jörg Adolfs, ich.
Ja.
Q, Thomas Hörnel, wo kommt unsere Konditionierung her?
Na, die ist in dem Fall, glaube ich, schon älter als du und ich tatsächlich. Ne? Wenn ich bin da geschlüpft irgendwo zu Zeiten der DDR, irgendwie als kleines Kind in den 70ern. Aber da haben ja alle, die mich umgeben haben, schon diese Konditionierung gehabt. Die lief ja schon, egal ob jetzt DDR oder BRD. Das Märchen von Prinz und Prinzessin war ja schon viel, viel länger da. Und alle haben ja schon geglaubt, dass es das gibt und dass das so sein soll. Mhm. Ja.
Das und wird also schon eine Weile erzählt.
Ich will auch nicht widersprechen, dass das so gar nicht möglich ist. Das, was wir heute machen, ist ja nur mal ein Hinterfragen von, was wäre denn wenn? Wie könnte denn Beziehung, der Bezug auf andere Personen noch anders gestaltet werden, ohne dass er so gefährlich ist? Und mit gefährlich meine ich, bedrohlich, also ich erlebe es zumindest als bedrohlich, wenn ich sozusagen eine Frau habe und denke, oh je, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich mich nie anstrenge, nicht genug Geld verdiene, nicht irgendwas, nicht nett genug bin oder was auch immer und die mich verlässt, oh je, oder andersrum, ja, die Frau verlässt, also verliert den wertvollen Mann in Anführungszeichen oder was auch immer, dann, weißt du, das hinterfrage ich so ein bisschen.
Vorausgesetzt, diese Beziehung hat genau dieses Konzept der Kleinfamilie, Kleinstfamilie, dass beide auch sozial und ökonomisch aufeinander angewiesen sind.
Eine Abhängigkeit, oder? Wie eine Abhängigkeit?
Ne? Ist es das? Oder gibt es keine Abhängigkeit, sondern ist die Abhängigkeit sozusagen vom Konzept her das, was du vorhin beschrieben hast, mit der Angst, die dahinter liegt, oh, ich krieg niemanden mehr.
Ich verstehe jetzt die Frage nicht so richtig.
Ja, weil ich frage diese Frage deshalb, weil ich, weil es A, gesellschaftlicher so ist, dass die gesamte Gesellschaft darauf baut, dass sich schon Mann und Frau finden werden oder wie auch immer die Beziehung vom Geschlecht her gestaltet ist. Und die werden das dann schon machen. Die werden sich dann schon irgendwie kümmern. Das heißt also auch in der Absicherung nach hinten raus werden die sich kümmern und die kriegen das schon hin. Ne? einerseits und andererseits entstehen ja daraus dann Zwänge wie, eben, bringe ich genug Leistung, bringe ich genug Geld nach Hause, kriege ich die Kinder durch, kriegen wir die Kinder durch, geht es danach noch weiter, können wir gewisse Ansprüche eben dann immer noch aufrechterhalten an unser Leben, an Konsum, wie Reisen und Zeugs kaufen und so, ne? Also dieses Ökonomische und der soziale Status, der damit verbunden ist. Ne? Denn zwei Gehälter oder zweieinhalb oder wie auch immer, sind ja besser als nur ein Gehalt. Ne? Das ist also so ein sozioökonomisches Thema, was ich da habe und auf das ich seit einiger Zeit immer wieder komme. Und das andere Thema, was sich dahinter verbirgt, ist, wann kann ich beispielsweise bei meinem kleinen Sohn den Impuls setzen, dass selbst wenn der Fall eintritt, dass da jemand ist, wo er denkt, ich müsste diese Person haben, ich habe mich in diese Person verliebt, ne? Aber dann davon Abstand zu nehmen, zu denken, das ist jetzt das einzige Ding in meinem ganzen Leben. Oder das muss jetzt die Beziehung sein für die nächsten Jahre, das muss halten, damit pflanze ich mich fort oder so. Ne? Das ist.
Du fragst ja aus der Rolle des Vaters heraus, aus deiner Rolle als Vater, wann du ihm das, mit ihm darüber reden
sollst? Das ist jetzt eine Idee, die ich habe, weil ich konkret ja da sozusagen gefordert bin. In dem Fall bei zwei Kindern habe ich es wahrscheinlich schon mal irgendwie mitgegeben, mehr oder weniger glücklich. Aber klar, was kann ich machen, damit nachfolgende Generationen,
ja, damit die es besser haben.
Damit, naja, besser, einfacher, besser, leichter. Beziehungsweise nee, da reflektierter sind an der Stelle. Sie werden es einfacher haben, sie haben andere Herausforderungen.
Ja. Ne?
Aber damit sie besser reflektiert sind und wissen, das ist eine Option. Es gibt also die eine Option zu sagen, ich verliebe mich romantisch und gehe damit im Konzept mit, dann kommt die silberne, die steinerne und die Dingsbums-Hochzeit, ne? Und das hält so und so lange. Oder zu sagen, ja, zu wissen, ah, das ist ein Konzept und das ist etwas, was man machen kann, aber es gibt zum Beispiel eben auch noch die Möglichkeit zu sagen, man ist eine Gruppe, man schließt sich zu einer Gruppe zusammen und man findet irgendein Agreement untereinander, wie man als Partnerschaften sein kann.
Du meinst eine Lebensgemeinschaft?
Vielleicht.
Oder ja, sowas. Oder ja, nee, noch also, nicht mal.
Ja.
Also was ist eine Gruppe?
Eine offene Gruppe, was es für polyamore Ansätze es gibt.
Ja. Ja,
gibt's ja.
Also da muss man noch nicht mal zusammen leben, sagst du. Das ist ja quasi nur so eine definierte Gruppe.
Ja.
Oder die sich partnerschaftlich definiert.
Ja. Und das ist natürlich, da muss man halt viel Zeit mitbringen, weil dann ist man dort in so einem ständigen Aushandlungs.
Das geht komischerweise nicht so schnell wie die Zweierpartnerschaft, oder? Also wenn sich zwei treffen, so verlieben und irgendwie eine schöne Zeit miteinander haben, eine Nacht miteinander verbringen und dann sind die schon zack verbunden.
Ja, ne?
Aber wenn man jetzt viele verbinden will, sagst du, und dann schnapp ich den auf, musst du ein bisschen Zeit mitbringen.
Ne?
Warum das? Warum ja muss ich dafür ein bisschen Zeit mitbringen?
Ja, weil ich ja Aushandlungsräume brauche. Ne?
Mhm. Also bei vielen muss ich anfangen auszuhandeln, bei zwei noch nicht.
Ja.
Ich glaube, dort liegt die Kunst.
Das, ja.
Weil ich glaube, auch bei zwei müsste ich eigentlich anfangen.
Na klar.
Aber weil wir ja beide mit so einer Brille rosa rumrennen, also frisch verliebt, vergessen wir das aushandeln.
Vergessen wir das aushandeln.
Und denken, ah nee, das brauchen wir nicht.
Ja.
Brauchen wir ja gar nicht.
Und gut ist, wenn ich, klar. Da ist es doch schon gut, wenn ich vorher lerne, dass Aushandeln wichtig ist. Also schon bevor dieses...
Vielleicht klingt doch Aushandeln zu streng, zu straff. Vielleicht ist es auch eher ein... weil Aushandeln, das klingt so übers Ohr hauen mäßig.
Ach so, wie wär's denn mit Konsensieren?
Vielleicht ja. Konsensieren. Vielleicht ist es ein irgendwie ansprechen oder absprechen.
Kommunizieren,
oder
wir können das ja auch sagen, so, kommunizieren, das
aber
klingt vielleicht schöner.
Ja. Man will die unbequemen Sachen halt nicht besprechen. Also die, was ist denn wenn Sachen, so ein bisschen wie so ein Versicherungsvertreter, der dann sagt, so wie eine Unfallversicherung, ja, oder eine, was ist denn wenn, was ist, wenn ich jetzt eine andere Person treffe, wie soll ich damit umgehen, wie soll ich mich verhalten? Und jetzt kommen wir mal, vielleicht, ich würde ja gerne mal auch was Persönliches aufnehmen, weil ich Ich bin als junger Mann ins Leben gestartet und habe gedacht, oh, ich würde das gerne alles anders machen. Mich nervt das. Ich habe nur unglücklich verheiratete Paare um mich herum gesehen in den 80er, 90er Jahren. Ja, also bis dahin, bis ich jugendlich war. Und habe gedacht, boah, das will ich irgendwie anders machen. Das soll doch so nicht sein. Irgendwie lege ich mich einfach mal gar nicht fest. Ich will aber auch ein Guter sein. Also betrüge ich niemanden, sondern spiele mit offenen Karten, sagt das von Anfang an. Und dann sollte das eigentlich passen. Das ging 15 Jahre gut. Und dann wurde es irgendwie tatsächlich, tat's trotzdem weh. Also die Schmerzen kommen ja trotzdem, sage ich, ne? Egal welches Konzept du nimmst. Was ich allerdings trotzdem gut finde, ich würde es nie missen wollen. Also weil ich dieses Gefühl, was mir wichtig oder was ich wichtig finde, egal was für ein Konzept du nimmst, immer im Bewusstsein zu behalten, dass du frei bist, also dass du immer frei entscheiden kannst, dass du dich nie eingesperrt fühlst, dass du sagen kannst jetzt, ne, egal ob jetzt eine Poly-Gemeinschaft kann ich gehen oder eine, wie sagt man, duale, also so Zweierbeziehung, monogam geschlossen, exklusiv, auch da kann ich gehen und sagen, ich will das jetzt anders. Ich glaube, dass sich bewusst, diese Freiheit bewusst zu halten und irgendwie diesen Kontakt mit sich selbst zu bewahren. Das finde ich irgendwie wichtiger. Zu der Frage von deinem Sohn, ne? Wann sage ich dem denn jetzt, wann gebe ich denn dem denn jetzt den Impuls, dass das Leben und die Beziehungen zu anderen Menschen immer eine Gestaltungssache sind? Gestaltung ist vielleicht das Wort, was ich gesucht habe zum Thema Verhandlung. Wie gestalten wir das denn jetzt miteinander? Weiß nicht. Ich suche immer noch so ein bisschen nach dem alternativen Begriff.
Also wenn ich hatte ja vor ein paar Sätzen Kommunikation gesagt, also wenn man Kommunikation gestaltet, ne? Weil Kommunikation kann ja auch eine sehr, sehr einseitige Geschichte sein, kann trotzdem das Label Kommunikation drüber kleben und sagen, wir kommunizieren hier so und es ist trotzdem von oben nach unten, also paternalistisch, ne? So, ich gebe also von oben meine Anweisung durch, es ist trotzdem Kommunikation, aber halt eine Scheißkommunikation.
Ja, Scheißkommunikation ist ein cooles Stichwort, weil da erlebe ich halt immer wieder mal, wenn ich das mal so anspreche, so beiläufig und höre so bei Paaren, dass dann beide Seiten, egal jetzt, ne, immer mal sagen, ja, nee, mit mir nicht, ne, das geht, nee, dann bin ich weg. So, oder da ging's, wo habe ich das in einem Interview gehört? Ich glaube, mit den Zuhorsts war das jetzt. Die wurden irgendwo interviewt, wo auch die Statements aufgemacht wurden, würden sie wissen wollen, wenn der andere fremd oder die andere Person fremdgegangen ist.
Der letzte Podcast.
Ich glaube, es kann sein, wo es drum ging, da haben die dann gesagt, ja, ich würde es wissen wollen, aber dann wäre ich weg. So, ne? Und so ein so eine Härte schon drin ist, so von der Grundhaltung her zu sagen, ja, nee, Freundchen, also, ne, das ist die Kommunikation, wie du sie gerade auch ansprichst, ist ein Diktat im Grunde. Ja, du kannst nur unter der Bedingung zusammenkommen, dass du sozusagen.
Es ist spannend, was du gerade erzählst, weil ich hatte auch vor einiger Zeit Kontakt zu einer Frau, es war sehr sympathisch, auch gut reflektiert. Und dann an irgendeiner Stelle sagte sie, und da wäre bei mir komplett Schluss, aus, vorbei. Bei diesem Thema, ne? Wenn da jemand anders ist. Und ich dachte mir so, wow, du bist so reflektiert, aber an der Stelle machst du plötzlich so hart dicht. Wie kommt das? Was ist da los? Ich bin da nicht weiter drauf eingegangen, aber das kommt mir gerade. Ne? Wo kommt dieser, und das ist, ne, und jetzt komme ich nochmal zu Lukas Möller zurück, wo kommt dieser kolonialisatorische Anspruch her, ne, wenn ich jetzt mal das global betrachte, ich bin meinetwegen Kolonialmacht XY, reise um den Globus und mir gefällt diese Kirschblüte in Form einer Insel und sag, da pflanze ich meine Fahne auf, das ist jetzt meine, das gehört mir, mit allem, was da kreucht und fleucht, ne? Also wo kommt das her, ja, und wenn dann die Eingeborenen auf dieser Insel oder dieses Volk dort sagt, nee, wir wollen dich nicht mehr, dann fange ich einen Krieg an.
Nehmen wir mal an, du würdest die Antwort finden. Also auf diese Frage, wo kommt das her? Findest jetzt die Antwort. Was dann? Wenn du jetzt gefunden hast, wo kommt das her? Ach, das kommt von da und da. Guck, da kommt's her. Was dann?
Mhm. Und weshalb stellst du mir gerade die Frage?
Naja, weil ich will rauskriegen, warum du so hartnäckig diese Frage stellst. Meine These, Gegenthese jetzt.
Ja.
Die Frage ist sinnlos.
Und wieso ist die Frage sinnlos?
weil sie dir nicht hilft. Sie helfen würde aus meiner Sicht, Gegenthese, die Frage, wie kann ich damit umgehen, dass ich das so empfinde oder dass wir das so empfinden? Wie kann ich das besser machen als bisher?
Wie ich Kolonialismus empfinde oder das Kolonialisieren in der, also wir waren ja, Ausgangspunkt war, dass ich auf diese Äußerung von dir eingegangen bin, welche in einem Zuhorst-Interview kam, ja, mit diesem Absolutheitsanspruch, ja, und wenn da etwas passiert, dann bin ich weg. Darauf bin ich eingestiegen und habe gesagt, das klingt eben nach so einem Absolutheitsanspruch.
Ja.
Na, ich sag,
bin ich dabei?
Wo kommt der her?
Ja. Genau.
Jetzt könnte man natürlich, jetzt kann man ewig lange dran rumforschen und neurobiologisch erklären, ja, wir haben vielleicht da an der Stelle, wollen wir gerne, weil bla bla bla, ne, weil wir vielleicht sozial über die Jahrhunderttausende so konditioniert sind, dass wir sagen, wir brauchen eine Bezugsperson, sonst sind wir am Verrecken. Kann ja sein, ne?
Neurobiologisch, soziologisch, psychologisch. Wir können das aus verschiedenen
Perspektiven. Säbelzahntiger nur zu zweit besiegen. Genau. Und dazu brauche ich unbedingt entweder eine Frau oder einen Mann.
Ja. Naja, und ich habe gesagt, ich brauche die Frage nicht. Wo kommt das her? Ich brauche eher die Frage, wie machen wir es besser? Weil so wie wir es bisher mit dieser Kolonialisierung haben wir es ja nicht gut gemacht. Das, im Grunde steckt ja eine Kritik dahinter. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, dieser Claim auf die Insel und alles, was da kreucht und fleucht, das ist ein Fehler.
Mir hilft es nicht immer. Ja. Mir hilft es nicht immer. Mir hilft manchmal mehr, das ist so 50-50. Es gibt Situationen, da hilft mir Frage 1 besser. Mhm. Nämlich, woher kommt es? Und dann gibt es Situationen, da hilft mir Frage 2. Hypothese 1 oder ne von mir und Hypothese 2 von dir, da hilft mir Hypothese 2 oder die Frage 2 besser, was kann ich jetzt aber tun? Was kann ich jetzt konkret tun?
Okay, gib mir mal ein Beispiel, wo dir die Frage 1 besser hilft, damit ich's,
weil also ich wenn ich in einer konkreten Konfliktsituation bin,
ja,
und ich brauche jetzt in diesem Konflikt entweder eine Form von Regulation, vielleicht aber auch schon der nächste Schritt wäre ein Kommunikationsansatz, also wie kommuniziere ich zum Beispiel meine Bedürfnisse, dann bin ich bei dir, dass ich sage, da bin ich eher dort an der Stelle zu sagen, was kann ich jetzt genau tun und jetzt brauche ich keine Analyse darüber fahren, wieso sind wir so, wieso machen wir sowas, ja, wieso kleben wir jemanden an und sagen, das ist die Person für mich. Also an der Stelle brauche ich dann keine Forschung nach den Ursprüngen dieser Verhaltensform. Brauche ich an der Stelle nicht. Sondern dann brauche ich eine konkrete Hilfe. Dann brauche ich sozusagen was an die Hand, dass das System sich beruhigt und auch das System beider Personen sich einregulieren kann und dann geschaut werden kann, wenn um das Bild des Wassers und des Schlamms am Seegrund, der sich dann beruhigt und dann kann man wieder klar blicken. Ne, das hast du ja auch schon manchmal genutzt.
Der Bergsee,
der sich beruhigt. Mhm. Ja, das sind also so, da bin ich im 50-50. Und dann will ich aber auch manchmal, find's toll, wenn ich ein Buch in die Hand nehmen kann, wo eine These drin ist oder erklärbar, woher kommt das? Ne? Ja.
Wie so eine wissenschaftliche Erklärung.
Es muss nicht mal eine wissenschaftliche sein. Also
oder
Richard Schwarz, finde ich, gibt schon aus meiner Sicht eine tolle Erklärung ab in seinem Buch Mutige Liebe auf den ersten Seiten, wo ich mitgehen kann. Oder Lukas Möller, der sagt, es gibt dieses Kolonialisierende. Ja. Weil es gibt so eine Erzählung dahinter, dass du bei einer romantischen Liebe oder dass du irgendwann mal jemanden findest, auch du musst den ja nicht mögen. Ne, früher wurde verheiratet, wird gesagt, die Person ist es. Und dann muss das die Person sein,
ja,
bis ans Lebensende.
Das mit der Liebe kommt dann schon.
Das mit der Liebe kommt schon oder auch nie, aber dann war es sozioökonomisch abgesichert.
Ja.
Ne, mit Gift und allem
und
so weiter. Ja.
Ja. Ist ja heute, manchmal ist es noch so, manchmal ist es nicht so. Das ist ein bisschen die, die Frage, wo es hingehen soll. Ne? Ich bin ja ein Freund von absoluter Freiheit und Klarheit. Also wenn ich klar und bewusst äußern kann, was ich will und was ich nicht will und woran ich bin beim anderen, dann kann ich da mich auch entscheiden, ob ich bleiben will oder nicht bleiben will.
Mhm.
Die ökonomischen Dinge spielen natürlich irgendwie auch eine Rolle früher oder später, aber ich weiß nicht, wenn wir das Beziehungskonzept ganz neu denken wollen und das Miteinander, dann müssen wir solche Fragen dann stellen, wie gehen wir damit um, mit Eifersucht, wie gehen wir mit Wut um, wie gehen wir mit Kindern um, die jetzt, wo jetzt vielleicht nicht klar ist, von wem ist denn jetzt das Kind, wer erbt denn jetzt, diese Erbschaftsfrage, die hinten dran hängt und so weiter. Also ich finde das schon ein extrem kniffliges und schwieriges Feld. Beziehung. Und sich da wirklich, also aus meiner Erkenntnis, ich habe mich viel damit beschäftigt, die Experimente, die ich als recht fortgeschritten betrachte und so, die sind, aus meiner Sicht sind die Intermera in Portugal. Die haben dort schon, und das ist eben das, was ich eingangs, so schließt sich der Bogen zum Anfang, in den 80er Jahren haben die begonnen, Dieter Duhm und Sabine Lichtfest, sich in Bayern, Süddeutschland mit einer Kommune, da war das eben sehr, ne, die haben das dann schon sehr aufgemacht und gesagt, privat, also Beziehung ist keine Privatsache, sondern eben politische. Mhm. Und sind dann darunter gegangen und haben jetzt heute etwas, ein Biotop entworfen, ein gesellschaftliches Miteinander-Biotop, wo ich sage, das kommt schon recht nah ran an eine Möglichkeit, an eine Lösung, an eine, wie kann ich es anders machen? Wie können wir miteinander anders umgehen? Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass wir irgendwie aufhören müssten, so Machtansprüche, also so Ansprüche zu stellen, wie du sie jetzt vorhin ja auch skizziert hast mit der Insel und allem, was darauf kreucht und fleucht, so einen Anspruch zu haben. Vielleicht ist das ein Fazit, auf das wir uns einigen können.
Ja, wiederholst du es nochmal?
Wir sollten aufhören, so einen Machtanspruch zu erheben auf den anderen, einen Besitzeranspruch auf den anderen erheben.
Ja.
Und mehr offen bleiben und in der einräumen, dass auch ich, derjenige, der dort auf die Insel kommt, verletzlich ist, ein Gast ist, Schwächen hat, Themen hat, die quasi dem Inselbewohner nicht gefallen könnten.
Krankheiten mitbringen.
Was auch immer mitbringt, genau. Also ein bisschen mehr Demut täte uns vielleicht doch ganz gut.
Mhm.
Als da jetzt, also schon Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, aber auch gleichzeitig Demut.
Mhm.
Das ist schon eine knifflige Herausforderung.
Ja. Und dann ist es ja sind das ja die Herausforderungen, denen wir uns ständig gegenübersehen in verschiedensten Themen.
Ja, Fakt.
Ja. Da sind wir auch wieder beim Thema Dankbarkeit. Ne?
Ja.
Man kann ja auch dankbar sein, dass man im großen, weiten Ozean eine Insel findet. Ne?
Naja, da schließt sich das auch wieder zu ihm. Oh, jetzt habe ich eine Insel gefunden.
Genau. Nee, die Nachbarinsel ist nicht so schön.
Was? Nachbarinsel? Es gibt gar keine. Es gibt nur die eine Insel.
Es gibt nur die eine Insel.
Es kann nur einen geben.
Vielleicht ist das auch der Titel für unseren Podcast. Es kann nur eine Insel geben.
Es kann nur eine Insel geben. Hm.
Ja.
Fragezeichen. Ausrufezeichen.
Ja.
Und damit entlassen wir quasi unsere Zuhörer für diese Folge. Oder hast du noch eine These oder eine Behauptung oder eine Feststellung, eine Erkenntnis, die du teilen würdest aus deinen langen Jahren Erfahrung mit anderen Menschen, im Umgang mit anderen Menschen?
Diese Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit zu entwickeln, nicht Ansprüche zu erheben, das ist etwas, was wahrscheinlich, und das hattest du schon so im ersten Drittel gesagt, das wird wahrscheinlich nicht ohne Konflikte abgehen. Und da wird es zu Verletzungen und zu Schmerz kommen. Und Ich erinnere mich an die Mutter meiner großen Tochter, die ja 2019 verstorben ist. Und ich war dann so froh, dass wir dann noch Frieden schließen konnten, obwohl wir waren dann nicht mehr im Konflikt, aber wir haben nochmal im Klinikum und am Bett sind nochmal alles durchgegangen und wussten, dass wir dann gut miteinander waren und sie konnte dann gehen, jedenfalls in dem Bereich und das so gehen, dass es gut ist und auch gut war, trotz aller Konflikte und auch unschöner Dinge von mir auch. Und das ist mit so meinem wichtigstes inneres Erlebnis, dass ich an der Stelle sehe, dass diese, was manchmal so auch gewisse Menschen sagen, dass das an sich gar nicht wichtig ist, was das für eine Person ist, sondern dass du unabhängig davon, wie diese Person sozusagen aussieht, was sie sagt und so weiter, dass wenn man das, und jetzt komme ich auf dieses Demutsthema zurück, wenn ich das mit Demut betrachte und mit Dankbarkeit, dass ich dann eine ganz andere Haltung dazu habe, weil ich für diese Beziehung dankbar sein kann, dass es die gibt und über die geteilte Lebenszeit auch miteinander, ne? Und was voneinander gelernt werden konnte. Und das, wie enorm wertvoll das ist, das weiß ich heute. Aber das war mir damals eben nicht immer klar. Ja, gut, das war so.
Also, du hast jetzt gesagt, Reflexion, Anspruch loslassen, Konflikt akzeptieren und demütig sein. Ist das richtig?
Wann wird es so sein, wenn du da jetzt gerade so zugehört hast?
So. Ja, ja, so klang das.
Mhm. Mhm.
Ich hatte gerade noch den Impuls, vielleicht über den Konflikt nochmal, also nur insofern einen Impuls, also was mitgeben zu wollen. Das, also was Konflikt ist, in einem Wort, Interessengegensatz. Ne? Wir haben verschiedene Ideen von dem, was wir vorhaben, was wir wollen, verschiedene Bedürfnisse. Und der einfachste Umgang damit ist erstmal eine Akzeptanz oder das zu akzeptieren, dass wir verschiedene Bedürfnisse erleben. Wir ja selbst auch in unserem in unserer Zusammenarbeit, in unserem Miteinander. Ne? Ja. Der eine hat das Bedürfnis, das Rollo runterzumachen, es dunkel zu machen oder das Fenster auf, mehr ein bisschen abkühlen. Dem anderen ist es schon zu kalt im Raum. Zu akzeptieren, dass das so ist, ist hilfreich, weil es uns schneller zum Lösungen finden bringt und nicht so drauf festhalten lässt auf ein das muss jetzt aber anders sein.
Ja.
So, ne? Also beim Konflikt war das gerade noch so ein Impuls, den ich dazu geben wollte.
Ja, sehr gut.
Ja. Also dass wir nicht konfliktfrei müssen wir gar nicht sein. Wir müssen nur quasi einen leichteren oder einen freieren Umgang, also akzeptierteren Umgang mit Konflikt finden.
Ja, und auch wichtig anzuerkennen, dass Konflikte dazugehören, dass die normal sind, dass sie,
genau.
Das habe ich auch nochmal die Woche am Dienstag nochmal so richtig gespürt, als ich da Workshop, Vortrag und so weiter und es ging nochmal darum, dass wenn es Kritik gibt und es kommt zu Konflikt, dass es nie unweigerlich mit deiner Person, mit deiner Identität und deinem Charakter zu tun hat, sondern dass es gerade der situative Part ist, der deine Rolle spielt.
Ach
und
so.
Dass es nie damit zusammenhängt, dich als Mensch
anzugreifen.
Ganz, ne, und in Frage zu stellen.
Ja.
Okay. Sondern dass es gerade mit dem Konflikt zu tun hat. Ja, mit
dieser, du meinst, ich würde dem anderen sogar einen Dienst erweisen, wenn ich es nicht als Angriff betrachte, sondern stehen bleibe und ihn oder sie, die Person, an mir reiben lasse, also reiben im Sinne von ne, an dem Thema, was da gerade im Raum steht, oder? Vielleicht?
Ja.
Also wenn ich wenn es geht, genau.
Wenn ich es selber hinkriege.
Es ist ja nicht so einfach. Ne?
Ja, ist nicht so
wenn
einfach.
Man der Böse ist, in Anführungszeichen, wenn man der Schuld zum Schuldigen gemacht wird, ist es nicht einfach.
Das hängt ja mit dem Blick auf mein Inneres zusammen. Wenn ich annehme, dass ich nicht in Ordnung bin und dass an mir etwas immer verbessert werden müsste, weil ich von Grund auf falsch bin, dann wird es wahrscheinlich nicht so einfach werden. Und deswegen ist es ja so gut zu sagen, ich bin so liebenswert, wie ich bin und ich bin es wert, angenommen zu sein. Und es ist wichtig, dass ich auf diesem Planeten bin, ne? Ja. Hm. Ja. Hm. Voilà.
Voilà. So, bitteschön, bitteschön, liebe Zuhörende.
Liebe Zuhörer.
Da habt ihr mal wieder einen kleinen Impuls von uns bekommen zum Thema Mannsein in der heutigen Zeit. In diesem Fall, ja, worüber denkt man so nach, wenn es um Beziehungen geht? Welche Gedanken machen wir uns dazu? Könnte man sich machen? Und wie könnte man Beziehungen vielleicht neu denken? Ihr kennt das Spiel. Lasst uns ein Like da, lasst uns einen Kommentar da. Wir beantworten jede Rückmeldung, jede Frage. Und wir freuen uns auf die nächsten Themen mit euch. Und in diesem Sinne sage ich, Q, du hast das letzte Wort.
Ja, ich freue mich über diese Zeit, die wir hier miteinander das Thema austauschen konnten. Und ich freue mich ebenfalls auf Rückmeldungen, Rückfragen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hier sehen, treffen. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.